Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Guten Morgen, mal wieder am Sonntag.
Am Sonntag und ich bin heute schon ganz früh aufgestanden und habe ganz kräftig Schnee geschoben und Schnee weggebracht und beseitigt.
Ja, ich gucke ja auch immer morgens dann mal aus dem Fenster, aber bei uns war heute Morgen gar nichts. Aktuell sogar Sonne, also ganz nice.
Ja.
Es ist nur kalt und gefroren.
Ja.
Wobei trockene Luft, also jetzt auch nicht unbedingt Fensterkratzen angesagt für die Leute, die halt keine Garage haben. Zumindest mal bei uns.
Mhm.
Aber es war arschkalt heute Morgen. Wir hatten -4 Grad.
Ja.
Also dafür, dass wir die ganze Zeit eigentlich mehr so um die 0 Grad uns bewegt haben, war -4 schon eine ordentliche Ausreise heute Morgen.
Ja, aber ich finde es ja immer schön, wenn man so eine schöne Schneedecke hat, jetzt nicht auf der Straße, sondern auf den Feldern oder im Wald, dann sieht das alles ein bisschen freundlicher aus und es ist ein bisschen bessere Atmosphäre. Es ist heller, es ist angenehmer. Also ich finde eigentlich so eine schöne Schneedecke in der Landschaft sehr angenehm, solange dann die Straßen frei sind. Aber
ja,
okay.
Und die Temperaturen entsprechend, weil wenn
genau.
Es dann anfängt zu regnen oder
kein Matsch, nee.
Oder genau, das ist halt echt übel, das mal. Oder gerade wenn du auf einem angetauten oder matschigen Untergrund halt so eine frische Schneedecke hast und
ja,
hier schön und dann fängst du an zu laufen. Oh.
Ja, nee, das ist nicht schön. Aber man kann sich
das falsche Schuhwerk an, immer
man,
blöd.
Man kann sich ja das Winterwetter nicht aussuchen. Was mich nur wundert, ist, dass die Leute sich so wundern, dass es auch mal schneien kann. Ich meine, es ist Winter. Wir haben Anfang Dezember, da kann es schon mal schneien. Ne?
Ja, okay, dass natürlich, wie jetzt hier im Münchner Raum, solche Mengen an Schnee in so kurzer Zeit fallen.
Okay,
das ist schon so ein Ding, das kann einem überraschen. Es sollte einem normalerweise als Winterdienst nicht unbedingt überraschen, weil man da ja A, den Wetterbericht hat und B, ja auch das entsprechende Equipment.
Ja.
Wie gesagt, dass Schneemassen, gerade die Bilder, die man teilweise vom Flughafen gesehen hat, ja, wenn man so kleinere Maschinen hatte und die Schneelast, die Dinge da wirklich dann dazu gebracht haben, dass die irgendwie die Nase anheben und so, also es war schon, wie gesagt, okay, da kann man sich schlecht drauf vorbereiten, aber auch als Autofahrer, nicht umsonst, sagt man ja immer von Oktober bis Ostern, also was jetzt Winterreifen betrifft, also da kann man auf jeden Fall vorbereitet sein. Ich muss jetzt auch zugeben, meine Winterreifen, das ist der letzte Winter. Ja, ich hoffe, damit komme ich über die Runden, weil ich muss ja auch wieder ein bisschen mehr fahren jetzt aktuell aufgrund des neuen Jobs.
Ja.
Ich hoffe, die halten so lange noch durch bis nächstes Jahr, dass ich nicht nochmal einen neuen Satz für das Auto brauche, weil ich denke, nach dem Winter wird es auch Zeit, sich nach einem anderen Auto umzugucken. Ja. Und du willst ja auch deinen Autokauf nicht an neuen Winterreifen festmachen. Ja.
Nein.
Das macht, glaube ich, wenig Sinn.
Das habe ich mal gemacht in der Vergangenheit. Ja, aber da war ich noch jung und brauchte das Geld, hätte ich bald gesagt. Und da habe ich mir dann wieder einen Golf gekauft, ja. Weil ich davor auch einen Golf hatte.
Ja, okay, mein Gott, wenn man damit zufrieden ist, warum nicht?
Dann du weißt doch,
wieder zum selben greifen.
Ich bin noch VW-Fan, das weißt du doch. Oder besser gesagt, Audi.
Ja, okay, VW. Aber VW macht ja mehr als Golf.
Ja, das ist richtig. Es hätte wahrscheinlich auch noch auf andere Modelle gepasst aus dem VW-Konzern, ja.
Aber ja, wie gesagt, daran macht man ja eigentlich seinen Autokauf nicht fest. Deswegen
nein.
Da jetzt halt nochmal Geld ausgeben für Winterreifen, muss man mal gucken. Also wenn es sein muss, okay, ja. Weil im Winter definitiv kommen bei mir Winterreifen drauf.
Ja klar.
Wenn man sie nicht, das ist wie mit jeder Versicherung, wenn man sie nicht braucht, umso besser. Ja, aber trotzdem sollte man ja abgesichert sein. Und dann gibt's natürlich noch die rechtliche Komponente. Ja, aber
so ist es, genau. Was ich gemerkt habe, dass allgemein die Leute etwas unvorbereitet sind, nicht nur was die Winterreifen beanlangt, sondern auch allgemein ausrüstungstechnisch. Kein Schneeschieber, kein Schneekratzer dabei oder Eiskratzer dabei, keinen kleinen Handfeger dabei, dass man auch mal ein bisschen den Schnee beseitigen kann vom Fahrzeugdach zum Beispiel. Da hätte ich letztens bald einen Unfall gebaut. Vor mir eine Dame in so einem kleinen Joghurtbecher auf 4 Rädern, die hat gebremst, es ist nur normal gebremst, es ist ja eine Dachlawine vorne auf die Scheibe gerutscht. Dann hat sie noch mehr gebremst und hätte ich jetzt nicht so vorausschauend gefahren, dann hätte ich die Dame mit ihrem kleinen Joghurtbecher zusammengeschoben. Also das macht bitte auch eure Dächer sauber, damit ihr das Zeug nicht bei einem Bremsvorgang auf eurer Windschutzscheibe habt.
Einmal das plus die Verwehungen, die halt bei der Fahrt einfach entstehen können, gerade wenn es halt sehr viel geschneit hat und du hast auch wirklich ordentlich Schnee auf dem Dach.
Ja.
Das ist ja, wie gesagt, wenn du dann losfährst, im ersten Moment liegt das vielleicht alles noch fester auf dem Dach drauf, aber da nimmst du ein bisschen Fahrt auf, ja, und dann weht es den Schnee dann vom Dach runter. Das ist ja für den hinten dran oder für den Verkehr hinten dran ja auch nicht gerade angenehm,
genau.
Wenn dann hier die Schneemassen dann, was heißt Massen, aber wenn der Schnee dann kommt, es gehört halt mehr dazu, als nur irgendwie die Windschutzscheibe frei zu machen. Oder sich nur ein Sichtfenster frei zu kratzen. Ja,
genau.
Entweder vorne oder hinten. Ja,
ja.
Oder auch gar nicht. Ja, nur vorne irgendwie so ein bisschen frei kratzen.
Ja.
Und dann der Rest richtet die Heizung. Ja, also wenn du losfährst.
Ja.
Den laufen lassen und freitauen lassen ist auch nochmal so ein rein rechtliches Thema. Ja, ist ja auch nicht unbedingt so. Aber egal, das soll jeder machen, wie er Lust hat. Aber wie gesagt, wenn du dann siehst morgens bei dem Wetter und dann kratzen sie wirklich nur irgendwie so Scheckkarten groß, sich was frei und fahren los. Sorry, ja.
Ja,
so ist klar, das. Nicht jeder hat einen Luxus in der Garage.
Ja.
Aber dann muss ich halt leider in den Apfel beißen und das Ding freikratzen. Ja.
Oder die gute alte Methode der vorgeschnittenen Pappschilder, die man sich unter die Scheibenwischer klemmt.
Ja, mein Gott, kriegst du ja mittlerweile auch, oder seit Jahren ja schon im Autozubehör.
Ja.
Was also, nicht nur für den Sommer, ja, sondern auch für den Winter, die Sachen, entweder die oder diese Alu, nicht Alu, aber die,
ja, ja.
Nicht Alufolie, aber diese anderen Dinge, ja. Die du halt dann klemmen kannst. Oder diese Autogaragen, wie sich es ja teilweise nennt, die du überziehst einfach.
Ja.
Wie gesagt, gibt's ja auch schon im Zubehör seit Jahren. Ja, sowas kann man ja auch machen, ja, wenn man mag. Da gibt's schon viel, was du machen kannst, ja.
So
ich würde nicht unbedingt jetzt einen Wasserkocher empfehlen.
Nein. Das kann man machen.
Diese,
aber man muss dann auch mit den Konsequenzen
weiß, wie lange.
Leben.
Ja, vor allem, wie lange oder wie oft machst du das, ja? Das ist halt die Frage.
Vielleicht nur einmal.
Ging noch nie schief, ja, toll.
Ja.
Das reicht ja einmal.
Knack.
Genau. Es reicht ja einmal.
Ja, ja. Gut.
Ja, und was du dann auch hast, ist bei den Verhältnissen wieder, ja, dass die Leute, wie gesagt, beschlagene Scheiben haben, das nicht um den Blicken und dann mit Nebelschlussleuchte rumfahren. Sorry, Freunde.
Oder Nebelscheinwerfer noch anmachen. Habe ich auch schon erlebt. Das sitzt bei Leute im Moment hier
alle
mit Nebelscheinwerfer.
Nee. Meinst du jetzt Feinlicht oder einfach nur die Zusatz?
Ja, nee, richtig die Nebelscheinwerfer anmachen, obwohl gar kein Nebel ist. Das habe ich in der letzten Zeit auch sehr oft erlebt. Auch so ein Phänomen, was ich glaube, das ist sogar strafrechtlich relevant, wenn kein Nebel ist und du machst deine Nebelscheinwerfer.
Die Nebelschlussleuchte, ja, da gibt's ja die ganz klare Bestimmung hier mit 50 Metern,
ja.
50 Kilometer, alle Stundenkilometer etc. Ich glaube, die Front.
Okay.
Nebel oder die Zusatzbeleuchtung vorne, nennen sie sich Nebelleuchten? Ich weiß es gar
Nebelscheinwerfer.
Nicht.
Vorne.
Weil heutzutage hast du die oder oft ja diese Kombi-Dinger, die ja auch das Kurvenfahrtlicht und so machen, ja. Weiß ich gar nicht, ob das verboten ist.
Keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, mal irgendwo so am Rande mitbekommen.
Ja, in der Regel eigentlich nicht, ja. Das ist ja dann wieder Fernlicht und das ist ja auch, das macht ja beim Nebel eigentlich kaum Sinn, ja, mit Fernlicht zu fahren.
Nee. Naja, okay. So ist es. Aber ich stelle jetzt die Frage aller Fragen, die uns ja alle bewegt. Hast du Wetten, dass geschaut? Die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk?
Nee, ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten oder ob wir davor kurz geredet haben.
Ach, du hattest
ich
das
war
vor.
Ja abends nicht da. Genau.
Ach so, du hattest
ich
das vor.
Ich war abends nicht da. Wir waren zurück, da ist es noch gelaufen, da habe ich aber nicht reingezappt.
Mhm.
Weil ich hatte dann gesagt, okay, dann guckst du es vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal ganz. Hab dann tags drauf so eine kurzen Bericht gesehen drüber, wollte mir es allerdings dann auch nicht spoilern und hab dann nur kurz mal hab dann wieder weggezappt. Hab allerdings bis jetzt weder die Sendung gesehen noch Berichterstattung dazu verfolgt.
Ja.
Bewusst, weil wie gesagt, es ist die Frage, ob ich mir es wirklich in seiner Gänze nochmal halt unvorbelastet halt antun will. Was heißt anschauen will. Aber nein, ich habe mich da bis jetzt, ich hatte ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich
Ja, also ich habe mir das komplett angeguckt, ich habe mir das sehr aufmerksam angeguckt und ich muss sagen, es gab, fairerweise muss man es sagen, es gab diskussionswürdige Momente in dieser Sendung. Jeder bewertet die diskussionswürdigen Punkte anders oder jeder setzt da seine anderen Schwerpunkte, was nun diskussionswürdig ist oder nicht. Und ich finde es auch okay, dass man darüber spricht, aber was mich tierisch aufregt, dass auch Kollegen von Thomas Gottschalk, also Medienkollegen, in einer unfassbaren Respektlosigkeit über ihn sprechen und das diskutieren und das nicht auf einem gewissen Niveau und in einer stilvollen Diskussionskultur abhandeln. Das regt mich so auf, dass man da gepflegt drüber diskutiert, dass man da Punkte anspricht, alles in Ordnung. Aber dass man ihn lächerlich macht, dass man sich über ihn lustig macht, dass man ihn mit Häme überschüttet, das finde ich nicht in Ordnung. Er hat Namen verwechselt, okay, das kann passieren. Er hat es dann auch noch selbst in der Sendung bemerkt, dass er Namen verwechselt hat. Er hatte einen Wettteilnehmer, wo der Name von ihm auf dem Trikot stand. Das war ein kleiner Junge. Und dann sagte er, du bist mein liebster Wettkandidat, du hast den Namen wenigstens auf dem T-Shirt stehen, den kann ich nicht verwechseln. Er hat das schon selbst bemerkt, dass er einen Namen verwechselt hat und hat auch selbst seine kleinen Ausrutscher festgestellt. Und da gab es noch ein paar andere Dinge, die man durchaus diskutieren kann. Klar, bloß in was für einer Form und in einer Art und Weise das stattgefunden hat, das hat mich so ein bisschen geärgert und das hat mich aufgeregt. Der Mann hat 35 Jahre Wetten, das gemacht, 153 Sendungen, hat Deutschland quasi Unterhaltung geboten in all diesen Jahren und ihn jetzt so in dieser Art und Weise das zu bieten oder ihn so zu konfrontieren mit dem, was er in seiner letzten Sendung abgeliefert hat, das finde ich diesem Mann nicht gerecht. Das ist meine Meinung dazu. Das hätte so nicht sein müssen. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil alles in allem war die Sendung gar nicht so schlecht. Was sich vielleicht das ZDF direkt mal so ein bisschen auf die Fahne schreiben könnte, ist, dass sie unwahrscheinlich viel Tonprobleme hatten, dass sie Kameraprobleme hatten. Also sie haben,
ja, das ist natürlich schade.
Sie
ja.
konnten ihn nicht vernünftig einfangen, wenn er zum Beispiel seinen legendären Satz gesagt hat, Top, die Wette gilt. Da haben sie irgendwo hingeschaltet. Er hat dann aus dem Off gesprochen. Also sie hatten wirklich Kameraprobleme und wahnsinnig viele Tonprobleme. Und das liegt nicht an
Kamera
Thomas Gottschalk.
Kamera oder Regie?
Kameraführung, Kameraumschaltung. Welche Kamera ist jetzt auch zum Beispiel, Er hat versehentlich mal eine falsche Kamera reingesprochen. Naja, dann musst du halt umschalten und drauf reagieren, dass er jetzt in Kamera 3 spricht und nicht in Kamera 2. Das ist der Bildmischer, der da Scheiße gebaut hat. Natürlich hat
er. Ja, das ist die Regie.
Ja, die kann das halt korrigieren. Das geht
mir. Korrigieren in gewissem Umfang, wenn man Bock halt drauf hat. Ja, aber.
Du merkst doch, okay, ups, da spricht jetzt in die falsche Kamera, dann schalten wir sofort auf die andere Kamera um. Also das soll doch alles, ist doch alles möglich. Die machen das doch nicht mit einem nassen Schnürsenkel da, die Sendung. Das ist doch eine hochwertige Produktion. Aber das, was da technisch abgelaufen ist, das war jetzt nicht so schön. Also das hat mich jetzt etwas irritiert und das liegt jetzt nicht an Thomas Gottschalk.
Die machen wahrscheinlich die Schaltung noch per Kabelstecke. Also da muss wahrscheinlich die früher an den Telefonanlagen wahrscheinlich noch jemand die Kabel umstecken, damit da
Ja, also was mich, wie gesagt, das hat mich geärgert. Durchaus diskussionswürdige Punkte in der Sendung. Und übrigens, wo wir gerade beim Namen verwechseln sind, ich habe in der letzten Sendung auch einen Namen verwechselt. Die gute Frau Ahrens, die heißt nicht Barbara, wie ich gesagt habe, sondern die heißt Angela Ahrens. Die habe ich auch verwechselt, die zumindest den Vornamen. Ist mir nämlich gerade jetzt eben eingefallen. Also ich kann es genauso gut, wir können es genauso gut Namen
also verwechseln. Also Namen sind, mein Gott, Namen habe ich
Namen so sind Problem. Schall und Rauch, ja.
Ich weiß teilweise. Okay, heute die Frage, wenn man aus der Firma raus ist, aber ich habe jahrelang teilweise von Kollegen, ja, mit denen du eigentlich wenig zu tun hast, wusste ich nie die Namen, ja.
Ja.
Habe ich mir auch nie gemerkt, warum, ja. Das ist
Ja. Also, wie gesagt, es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er die Sendung nicht so ganz souverän gemacht hat, wie wir uns das alle gewünscht haben. Weil ich habe gestern im direkten Vergleich diese 100 Jahre Disney-Sendung geschaut. Die hat ja auch Thomas Gottschalk moderiert auf RTL. Also ich habe sie zu, sagen wir mal, 80% geschaut.
Welche Jubiläen haben wir denn jetzt überhaupt? 100 Jahre Disney? Wir hatten wir nicht jetzt auch 60 Jahre Doctor Who, oder?
Das kann sein. Und diese Sendung hat er wesentlich souveräner durchgezogen, wesentlich besser durchgezogen, keine Moderationsfehler oder wenig Moderationsfehler als die Wetten, dass Sendung. Also ich
war
die
live oder war das eine Aufzeichnung?
Das war eine Aufzeichnung, aber ja, natürlich kann man die ein bisschen zurechtschneiden, aber trotzdem war die wesentlich besser. Oder seine Performance war da wesentlich besser.
Ja, du darfst halt auch da nicht wieder vergessen, das ist Disney.
Naja, wie meinst du das jetzt? Bezogen auf den...
Alleine schon die Produktion ist eine ganz andere als beim ZDF.
Naja, es ist RTL und Disney zusammen.
Ja, aber da geht nichts raus, ohne dass Disney alles abzeichnet.
Ja, aber trotzdem bist du ja Thomas Gottschalk, du kannst ja nicht...
Wie gesagt, das war eine Aufzeichnung, das war Disney, die da hinten dran steht, die Produktion, wie gesagt, Produktion, auch wenn es eine RTL, das ist ja, wie gesagt, zusammen mit Disney, das ist schon was anderes als beim ZDF.
Ja.
Naja.
Ja, gut, also, wie gesagt, ich habe mich sehr darüber gewundert und auch ein bisschen geärgert, wie man mit Thomas Gottschalk umgegangen ist.
Das Problem an der Sache ist ja, du hättest Kritik aus mancher Ecke so oder so gehört, egal wie gut die Sendung war.
Er hat ja auch damals schon, top war oder wo er wirklich auf seinem Zenit war, hat er ja schon wahnsinnige negative Kritiken bekommen. Und man muss es ja auch mal so sagen, das hat auch ein bekannter Kollege von ihm gesagt, das, was er an Einschaltquote hatte bei seiner letzten Sendung, da muss der andere 2 Jahre für senden, um auf diese Quoten zu kommen.
Wenn es reicht.
So, das muss man auch mal sehen.
Wenn es reicht, ja.
Ja, gut.
Und der Anspruch an die Sendung war natürlich schon, gerade als letzte Sendung mit Thomas Gottschalk, der Anspruch, den man da hatte, oder die Erwartung, die man einfach hatte, wie gesagt, das ist auch immer die Frage, inwieweit kann die erfüllt werden.
Man muss aber doch immer eins im Hinterkopf haben, es ist eine Unterhaltungssendung. Ja, es ist, und wir sind so in unserer Gesellschaft so unheimlich empfindsam geworden. Wir können uns über jeden Scheiß, über jede Sache so unheimlich aufregen und empören. Das geht mir so auf die Nüsse.
Das war unter anderem das, was ich das letzte Mal noch gemeint hatte, ist, ob das Format überhaupt heute noch passt.
Das Format, getragen wird von dem Moderator, das Format an sich mit den Wetten, mit den Gästen, das ist nach meiner Meinung okay.
Das ist zu lange, das ist nicht kompakt und schnell genug eigentlich. Gerade für das junge Publikum ist es eigentlich, wie gesagt, denke ich nicht, dass das Format in dieser Art und Weise funktionieren kann. Und schon gar nicht, wie gesagt, eine Sendung, die diese Länge hat.
War ja kompakt diesmal, waren ja nur 3 Stunden. Er hat nicht großartig überzogen.
Das ist zu lange. Das kriegst du, deswegen das Format der großen Unterhaltungssendung
guck
ist
doch auch
eigentlich
mal, Schlag den Star, das sind auch 4-5 Stunden, das ist auch eine Live-Sendung und die machen da auch 4-5 Stunden am Samstag.
Ja, aber da sind 300 verschiedene Spiele, die sie machen. Da
15 maximal.
Ja, wie gesagt, aber das ist ja...
Ja, aber das ist genauso lang, so
wie
lang
viele Wetten
waren es
bei Wetten, das?
Wie viele Wetten es waren? Meinst du? Weiß ich nicht. Habe ich nicht mitgezählt. Ich glaube 4 oder 5.
Ja, keine 15. Deswegen alleine schon die Schalte ist da wesentlich höher. Die Taktrate ist da höher.
Ja, da hast du ja noch ein bisschen Musik dazwischen und noch ein bisschen Pseudo-Interviews mit deinen Gästen.
Ja.
Ja, okay. Aber trotzdem.
Ja. Nee, man muss es halt nehmen für das, was es ist. Und auch so ein bisschen im Kontext der Zeit oder der Entstehung einfach gucken und auch der Historie, aus der es kommt. Es ist halt großes deutsches Unterhaltungsfernsehen gewesen.
Absolut.
Wie gesagt, und ich bin der Meinung, dass so ein Format heute als Event dass du wirklich hingehst und sagst, okay, so vielleicht einmal, ja, du musst halt oder sogar noch nicht mal unbedingt einmal im Jahr, sondern wirklich Event, mach einen olympischen Zyklus draus. Ja, wobei alle 4 Jahre ist vielleicht ein bisschen groß dann vom Abstand her. Aber du sowas, wie gesagt, jetzt zum Beispiel im Monat oder sogar im Quartal, denke ich, nee, das wird nicht mehr funktionieren. Aber wie gesagt, als Event, okay. Das war jetzt auch hier, was war das hier, so ein Jahr Abstand zwischen den einzelnen Sendungen?
Ein Jahr,
Das ist okay, kann man machen. Das ist halt jetzt nichts für jede Woche. Das funktioniert als Format definitiv nicht. Ja, alleine schon auch wegen dem Produktionsaufwand, den du hast bei der Sendung. Das kriegst du zumindest mal im deutschen Fernsehen so nicht hin. Und ich würde auch sagen, das würde so untergehen. Wenn du das wirklich durchziehen wolltest, jeden Monat so eine Sendung nochmal. Einmal die Produktionskosten plus, ich denke nicht, dass das Publikum da wäre. Als Event ja, aber wie gesagt, so regelmäßig als Sendung so.
Das weiß ich nicht. Wenn man es vielleicht ein bisschen frisiert, ein bisschen anders macht, dass das Pacing ein bisschen anpasst, wie du es eben schon sagtest.
Ja, aber da müsste einiges passieren.
Aber das Grundkonzept halte ich durchaus noch für machbar und umsetzbar, wenn man so ein bisschen dran schraubt und so ein bisschen das Ganze dem Zeitgeist ein bisschen anpasst.
Ja.
Okay, keine Frage.
Definitiv. Aber wie gesagt, in der Art und Weise, wie wir es bis jetzt hatten, und auch jetzt nochmal gesehen haben.
Ja.
Und wie wir es letztes Mal ja schon angesprochen haben, die Frage, wer soll es dann machen? Ja, das ZDF wollte sich ja jetzt demnächst dazu äußern, wie es weitergehen soll mit Wetten, dass. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich hätte mir jetzt eigentlich wirklich so ein Schlussding gewünscht, dass man Wetten, dass als Idee nochmal aufgreift, ja, und mit einem neuen Format dann einfach kommt. Okay, können wir machen. Ja, Frank Elsner ist noch da, den würde ich da auf jeden Fall mit ins Boot holen. Auch wenn so die letzten Projekte von ihm vielleicht nicht da anknüpfen konnten, wo er mit Wetten, dass aufgehört hat. Aber trotzdem würde ich den auf jeden Fall mal mit ins Boot holen. Der hat auch heute noch gute Ideen, um da zu gucken, wie man das vielleicht da, ja, hier ein alter Mann, ja, und was will der mit jungen Leuten und Formaten? Der Geist, ist trotzdem noch da, ja, die Idee ist da, das Verständnis für die Abläufe ist da. Von daher würde ich sagen, würde das durchaus Sinn machen, dass man ihn da mit ins Boot holt, wenn es nicht sogar schon passiert ist.
Mag sein. Er war ja auch nochmal anwesend, hat ja auch nochmal so ein paar Schlussworte von sich gegeben, was mich ein bisschen gewundert hat, dass nicht die beiden anderen Moderatoren auch anwesend gewesen sind. Also Markus Lanz und Wolfgang Lippert, das hätte man auch fairerweise auch machen können, auch Respekt gegenüber den beiden anderen Moderatoren, wie gesagt, dass alle nochmal Präsenz gezeigt hätten, hätte ich mir gewünscht und wäre auch eine faire Geste gewesen den anderen Moderatoren gegenüber. Ist meine Meinung. Aber wie gesagt, und ich hätte mir auch gewünscht, dass man Herrn Gottschalk, Thomas Gottschalk, mehr Respekt gegenüber zeigt und ihn ein friedliches Ende gegeben hätte und jetzt nicht so mit Häme überschüttet. Das hat mich ein bisschen geärgert.
Ja, aber es war ja auch zu erwarten, dass man da hier irgendwo nach allem sucht, was sich anbietet.
Ja, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das eine makellose Sendung war. Sie war an einigen Punkten diskussionswürdig, aber die Art und Weise, wie man darüber spricht, das hat mich aufgeregt. Und vor allen Dingen auch Kollegen, wie hat sich die Caroline Kebekus über ihn echauffiert und über ihn lustig gemacht? Was soll denn das? Ich kann es sowieso nicht verstehen, immer das lustig machen über andere Leute oder dass die dafür herhalten müssen, das ist für mich sowieso eine Art von Humor, die mir sowieso auf den Sack geht. Immer andere Leute vorführen und auf Kosten anderer Leute sich lustig machen. Hier dieses ganze Konzept von TV Total mit dem Puffpuff, es geht mir auch so auf den Sack. Diese ganze Sendung existiert nur, weil sich über andere Leute lustig gemacht wird. Da gehe ich mich auch jedes Mal drüber auf, wenn ich da reinzappe und mir das anschaue. Ja, es ist auch nicht schön. Fairerweise muss man dazu sagen, sie regen sich oder machen sich auch über eigene Formate aus dem eigenen Haus lustig, die bei ProSieben laufen. Das ist zumindest halbwegs fair gehalten, das Ganze. Aber diese Sendung geht mir auch so tierisch auf den Sack. Sich immer über andere lustig zu machen, das ist ein Konzept, was ich nicht nachvollziehen kann und was in meinen Augen nicht sein muss. Ist kein feiner Humor, sowas. Dabei war der Puffpuff so auf einem so guten Weg, den er eingeschlagen hat. Und mit dieser Sendung ist er so ins Niveaulose reingegangen. Naja, egal. So ist das. Dann lass uns versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Ne? Ich bin ganz Ohr.
Ach, du bist ganz Ohr, okay.
Ja.
Vielleicht werden wir noch einen Medienpodcast, wir machen ja so Medienkritik. Wäre auch nicht schlecht. Hat sich nur heute angeboten, weil wir letzte Woche halt auch ausgiebig über Wetten, das gesprochen haben.
Ja.
Wird jetzt auch das letzte Mal gewesen sein. Vermute ich. Vielleicht kommt er ja nächstes Jahr
nochmal. Man weiß es nicht.
Kommt er ja nächstes Jahr doch nochmal wieder. Also von den Einschaltquoten her würde es das theoretisch hergeben, das Ganze. Aber okay, lass uns das abschließen. Ich habe diese Woche auch nicht so viel Apple-Themen zusammenkratzen können. Durchaus gab es Themen, aber ich hatte nicht die Zeit, das Ganze zu verfolgen. Aber trotzdem habe ich ein bisschen was gefunden. Und ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert hat und was mich auch irgendwo hoffnungsvoll stimmt, dass eventuell sich das Apple etwas näher anschaut und vielleicht diese Technologie einkaufen wird. Dazu war es ja auch eigentlich gedacht bei der Präsentation oder besser gesagt die Firma Air Force, nicht Air Force, siehst du, da ist schon wieder eine Verwechslung, die uns hier auch passieren kann. Nein, die Firma Force Systems, die haben ein neues Kühlsystem entwickelt, das sich AirJet nennt. Und das ist ein Solid-State-Kühlsystem, bedeutet ein System, was extrem leise funktioniert, aber eine sehr hohe Kühlleistung hat oder eine sehr hohe Kühlperformance bieten kann. Vorteil davon ist, dass man halt extrem wenig mechanische Teile hat, extrem wenig Ausfälle. Man bekommt es auf ganz kleine Art und Weise untergebracht in herkömmliche Systeme. Also man hat einen sehr geringen Platzbedarf und das Ganze funktioniert auf eine Membrantechnik. Membrane werden zum Schwingen gebracht und durch diese Schwingung entsteht ein Luftgegendruck. Und dieser Luftgegendruck wird gezielt über die zu kühlende Fläche geführt, also über den SoC, über den Chip geführt und dadurch entsteht eine Kühlung. Und das Ganze ist halt extrem kompakt und mehr oder weniger leistungsstark. Man hat das Ganze auch ausprobiert oder die Firma Force Systems er hat es auch ausprobiert an einem MacBook Air 15 Zoll. Dort haben sie das Ganze eingebaut und man hat auch gesagt, man hat das System oder das MacBook gar nicht weiter modifizieren müssen, weil der Platz ist halt immer noch so groß in dem System, dass man es ohne weiteres dort einbauen konnte. Also sie mussten generell am grundsätzlichen MacBook Air nicht wesentlich viel modifizieren oder nicht so viel modifizieren, dass ein zusätzlicher Platz benötigt wird für das ganze System. Und das ist halt interessant. Und das MacBook Air 15 Zoll hat dann im Langzeittest unter Langzeitbelastung die gleichen Benchmark-Ergebnisse abgeliefert wie ein aktiv gekühltes MacBook Pro mit M2-Chip. Also die Chips waren generell gleich, bloß das MacBook Pro ist ja aktiv gekühlt und das MacBook Air ist ja nur passiv gekühlt. Und mit diesem neuen Kühlsystem ist man halt auf die gleichen Werte gekommen wie ein aktiv gekühlter M2-SoC. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Das war so mein Highlight-Thema der Woche, muss ich zugeben, weil Force Systems ist da so einen ganz neuen Weg gegangen. Und ich hoffe, das wird irgendwann auch mal in andere oder wird dann final in die MacBooks Einzug halten oder dass vielleicht Apple sogar die Firma aufkauft oder sie als Zulieferer ins Sortiment nimmt.
Ja, wobei das widerspricht ja so dem MacBook Air-Gedanken. Du willst ja da gerade lüfterlos sein und nicht noch mit Kühlsystemen arbeiten, egal wie klein, kompakt oder leise die sind, sondern es geht da darum, dass du da keine aktive Kühlung hast.
Ja, aber man muss jetzt mal, koppeln wir das mal von dem MacBook Air ab und denken jetzt mal an die anderen Geräte bei Apple. Dafür wäre das ja vielleicht interessant. Weil man hat ja
da entwickelt Apple ja an eigenen Ideen und Lösungen. Also von daher sehe ich da als eigentlich nicht unbedingt so den Bedarf, dass sie sich da extern noch was einkaufen. Ich denke mal eher, dass die sich mit der Technik, die sie gezeigt haben, da im Windows-Segment und MacBook Air-Konkurrenzfeld da bewegen und vielleicht da ihre Technik irgendwo unterbringen können. Finde ich da gerade, was jetzt so leistungsfähig beziehungsweise bei den Intel-Chips in Bezug auf Hitzeentwicklung entsteht, in der Bauweise da eigentlich interessanter als jetzt unbedingt Apple mit ihren Apple-Silicon Geräten. Da sehe ich jetzt nicht so den Bedarf, dass sie sich da was an externen Ideen und Lösungen ins Boot holen.
Ja, obwohl es ist ja eine ganz andere Technologie, die ja wesentlich leiser ist als ein Lüfter, weil ja nur Membrane zum Schwingen gebracht werden. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere Geschichte ist, weil es ist ja ein ganz anderer Ansatz, als jetzt einfach einen Lüfter dort zu haben, weil Apple hat ja auch im Prinzip nur eine klassische Art und Weise, wie sie ihre Geräte kühlen, auch wenn das jetzt ein sehr ausgeklügeltes Kühlsystem ist, aber dennoch ist es ein klassischer Lüfter. Und hier hat man ja eine ganz andere Technologie, die nach meiner Meinung auch ein bisschen wartungsarmer ist, als wenn man da jetzt einen Lüfter drin hat. Ein Lüfter ist irgendwann mal kaputt, egal, er geht das Lager oder die Lüfteraufhängung oder die Lüfterlagerung, die ist irgendwann mal verschlissen, sage ich jetzt mal. Egal wie gut das Kugellager ist, was da verbaut ist, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Dinger kaputt gehen. Und ich denke, mit so einem Membran-Kühlsystem könnte man das etwas umgehen, das Ganze. Mal gucken. Schauen wir mal.
Definitiv interessant, aber ich denke mal, das ist eher sowas, was wahrscheinlich in irgendeinem neuen, keine Ahnung, wie heißen die aktuellen Geräte, da wie gesagt bei den MacBook eher Konkurrenten aus der Windows-Ecke wahrscheinlich eher
ja,
okay, wenn überhaupt möglich zu sehen ist.
Aber es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Apple sich Firmen einkauft oder
nicht.
Aber das könnte ja passieren.
Ich sehe da jetzt nicht unbedingt so den Bedarf bei Apple, was das jetzt betrifft.
Naja, was halt interessant ist, das ist ja so extrem kompakt, ne? Das ist ja so interessant und das ist ja schon das, was Apple verfolgt, extrem kompakte Produkte zu bauen mit wesentlich guter Performance, ne? Oder mit großer Performance. Und das spielt ja Apple irgendwo in die Karten. Weil wenn man sich die Bilder anschaut, wie klein dieses Kühlsystem ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber okay, schauen wir mal, wie sich die Firma entwickeln wird oder dieses Produkt entwickeln wird. Die Firma produziert ja auch noch andere Produkte, andere Kühlsysteme. Das ist jetzt nicht das einzige Produkt, was sie haben. Und von daher muss man mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Gut, dann schauen wir mal, was Apple sich noch so patentieren lassen hat. Und besser gesagt, das haben sie sich ja nicht patentieren lassen, aber sie haben sich eine andere Technologie patentieren lassen, nämlich eine Technologie für Blickschutz. Blickschutz für Bildschirme. Da gibt es ja von verschiedenen Third-Party-Anbietern diverse Privacy-Folien, die man sich da aufbringen kann. 3M etc. Da gibt es ja ganz, ganz viele Technologien, die man dort installieren kann und durchaus gibt es da auch Anwendungsbereiche, wo es durchaus interessant sein kann, sowas zu benutzen, wenn man zum Beispiel im Flugzeug, im Zug oder irgendwo unterwegs ist, wo man mit seinem Laptop arbeitet und man weiß nicht ganz genau, wer ist jetzt der Schultersurfer sozusagen und schaut mir von hinten durch die Zugsitze auf mein MacBook oder auf mein iPhone oder sonst wo drauf. Da ist es durchaus schon interessant, dass man, sofern man sensible Inhalte verarbeitet, sein Gerät schützt mit irgendwelchen Blickschutzfolien, dass kein zweiter oder kein dritter oder wie man es auch nennen mag, auf den Bildschirm schaut und irgendwelche sensiblen Daten abfischen kann. Und die Technologie möchte Apple jetzt auch serienmäßig wahrscheinlich oder hoffentlich in ihre Bildschirme verbauen. Es ist wie gesagt nur ein Patent, was Apple auch dementsprechend zugesprochen worden ist. Es heißt ja noch lange nicht, dass das auch irgendwann in ein Produkt reinkommen wird. Aber es klingt sehr interessant, weil man hat die Möglichkeit, wie gesagt, den Blickschutz zu justieren, anzupassen, ihn ein- und auszuschalten. Und man hat das auch unabhängig von der Bildschirmgröße sich patentieren lassen. Also es könnte sein, wenn es dann irgendwann kommt, dass es dann nicht nur in den großen Geräten reinkommen wird, sondern auch in die iPhones etc. Halte ich für eine sehr schöne Sache und ich würde mich freuen, wenn sowas kommen wird. Gerade auch, dass man es ein- und ausschalten kann und dass man es auch justieren und anpassen kann. Und dass man jetzt nicht noch eine extra Folie hat, dass es einfach serienmäßig eingebaut ist, finde ich jetzt sehr, sehr interessant.
Mhm, ja.
Und ich denke, das sind auch so die Sachen, so die Innovationen, die Smartphones in Zukunft interessant machen. Man spricht wahrscheinlich dann nicht mehr von den schnellsten, tollsten SoCs, sondern solche Features. Das ist das, was ein Smartphone noch weiterbringen kann oder interessant machen kann, dass man sich mehr oder weniger durch solche Funktionen in Zukunft abhebt und nicht mehr durch reine Performance, sondern dass man halt in die Richtung geht. Weil das Smartphone an sich halte ich für ein grundsätzlich ausentwickeltes Produkt. Aber ja.
Ja, okay. Wenn wir uns mal die Smartphones der letzten Jahre angucken, ja, wo haben wir da viel Neues jetzt gesehen? Ich wollte gerade mal übrigens auf den Link klicken, den du da mit reinkopiert hast.
Ja.
Und der führt irgendwie ins Nirvana. Bei mir macht er die Seite zumindest mal nicht ohne Fehlermeldung. Ja.
Okay, egal. Muss ich denn nochmal?
Weil ich wollte mir das Patent nämlich mal angucken, weil es wäre ja durchaus auch bei den ganzen MacBooks sinnvoll.
Dafür ist es ja in erster Linie gedacht. Für große und für kleine Bildschirme, MacBooks und dafür ist es gedacht.
Weil klar, Smartphone auch, ja, und da gibt es ja gerade im Third-Party-Bereich jede Menge an Angebote an Folien zum Aufkleben.
Ja.
Wobei das immer die Frage ist, ja, wie hoch oder wie gut ist wirklich die Qualität, ja, wie beeinflusst wird das Bild, beziehungsweise die Darstellung der Inhalte. Aber das macht je nachdem definitiv Sinn. Wie gesagt, Smartphone nochmal so eine Sache, klar, wenn du das im Businessumfeld benutzen tust, nochmal so ein anderes Thema als jetzt unbedingt privat. Da hätte ich jetzt nicht so das Problem damit, wenn da einer in der U-Bahn sieht, was ich da hier am gucken bin. Wenn ich da allerdings jetzt in der Bahn am Pendeln wäre und würde da irgendwelche beruflichen Excel-Files da mir angucken,
müsste
der Nachbar nicht unbedingt zugucken. Ja,
genau.
Von daher, gerade wenn das halt integriert wäre, vernünftig funktioniert, und du das, wie er schon erwähnt, ein- und ausstellen kannst, damit du dann halt die Möglichkeit hast, dass andere dann halt auch noch mit drauf gucken können, ja, wenn bei Bedarf. Ja, klar.
Ja.
Mehr hätte mit.
Ja,
auf solange jeden das Fall. Nicht wieder ein Tausender extra kostet, wie die matte Beschichtung auf dem Display. Da war ja kein Tausender war es jetzt nicht, aber.
Nee, war kein Tausender.
So übertrieben mal gesagt.
Tausender war der Standfuß.
Ja, manchmal. Deswegen, also, das ist natürlich auch wieder so ein Feature, ja. Klar würde man sich das wünschen, aber wenn das wieder so, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das serienmäßig sein wird, zumindest bei den MacBooks etc. Oder zumindest in der Pro-Serie, dass das dann irgendwann serienmäßig sein wird. Und ich sehe da durchaus auch Anwendungsbereiche, wo das wirklich Sinn ergibt. Gerade im Business-Bereich.
Wobei apropos serienmäßig, ich war zuletzt in einer Videokonferenz und mit einem Externen und da hatten wir auch Spaß, weil das Video hat nicht funktioniert und Ton war alles einwandfrei, Video hat nicht funktioniert und unter anderem eine Frage von jemandem in der Gruppe war dann nur, er soll mal prüfen, ob er den Sichtschutz von seiner Webcam entsprechend eingestellt hat. Und er so, er sitzt an einem MacBook, da nicht so, okay. Frage hat sich erübrigt. Ja.
Naja, obwohl da gibt es ja auch so Add-ons, die man da draufkleben kann.
Ja, Third Party.
Third Party.
Nicht nur so, ja. War eine interessante Frage. Aber es gibt Geräte durchaus auf dem Markt, ja, die sowas haben, ja.
Auf jeden Fall.
Das Einzige ist, wo du da auch wieder sagen kannst, ist, okay, guck mal, wurdest du gefragt, ob du Zugriff auf die Kamera gestatten willst, ja, dann hast du das vielleicht aus Versehen abgelehnt. Das wäre nochmal so eine Frage gewesen, okay.
Ja.
Ja, das wäre nochmal so ein Ding gewesen, ja, aber
ja.
Ich nur so, schieben, aufschieben, was bitte, wie? Nicht am MacBook, mein Freund. Ja.
Ich erinnere mich an meinen allerersten Kontakt mit einer Webcam. Was war das für ein Aufbau, den man da auf seinem Bildschirm hatte? Das war im universitären Umfeld. Das war eine Intel ProShare Webcam
Und wahrscheinlich heute noch ihren Dienst verrichtet.
Ja. Nee, das nicht. Das war ein Riesending. Und das lief jetzt nicht übers Internet. Da waren die Leitungen noch viel zu schwach, obwohl damals gab es auch in der Universität schon sehr leistungsstarke Leitungen. Ich meine, die waren angebunden oder sind immer noch angebunden ans DFN, ans Deutsche Forschungsnetz. Und da ist natürlich ordentlich Performance vorhanden, auch zur damaligen Zeit schon. Aber dieses Intel ProShare-System hat noch auf ISDN basiert. Was war das für ein Aufwand, das Ganze zu installieren und das auf den Monitor, also allein auch schon physisch zu installieren? Das war ein riesen Okolyt an Kamera. Wahnsinn. Und das Bild war dann nur noch so Briefmarken groß und das lief dann gekoppelt mit NetMeeting. NetMeeting von Microsoft. Kennst du das noch?
Nee, glaube ich nicht.
Mhm. Also ich glaube, die hatte 600 oder 640er Auflösung, also wirklich nur so ein kleines Bildchen. Und das waren so körnerhafte, also wenn ich den jetzt nicht gekannt hätte, der mir da gegenüber sitzt, dann hätte ich echt überlegen müssen, ja, wie sieht der denn jetzt aus? Oder also es war so mehr so ein Bilderraten anstatt Erkennen. Also das war sehr kurios. Aber man dachte, man ist in der Zukunft. Oder man ist jetzt in der Zukunft angekommen. Ja, scheiße.
Ja, das war der Anfang. Guck mal, wo du heute bist. Ja, jetzt arbeiten sie ja schon an holographischen Lösungen. Also.
Ja, ja. Ja, ja, so war das. Und dann mussten die Leute, die Mediziner, die dieses Produkt benutzen wollten, weil sie dann eine Videokonferenz mit irgendwelchen Kollegen in den Staaten abhalten wollten, Termine buchen an diesem Videokonferenzsystem. Das war ja jetzt ja nicht flächendeckend in der ganzen Universität verfügbar. Nein, das musste man buchen und man musste dann zentral an diesen einen Rechner gehen und dann konnte man mit Übersee Videokonferenzen abhalten. Ja. Aber gut, das war in den 90ern. Also man muss natürlich das auch im zeitlichen Kontext sehen. Ne? Aber trotzdem, so war das. Und heute machst du das Laptop auf, klickst auf Zoom-Meeting und fertig. Zack, bumm.
Gut. Ja, wobei es gibt noch viele schöne andere Lösungen als Zoom. Ja,
ja, aber das ist ja relativ weit verbreitet. Muss man dazu sagen.
Ja, trotz der Probleme, die sie zwischendrin hatten, ja, unter teilweise schlechten Presse, aber die konnten sich gut halten, ja. Da hat natürlich auch Corona seinen Teil dazu beigetragen.
Ja. Naja, und warum konnten sie sich leicht oder gut halten? Weil das Handling relativ simpel ist und es relativ gut funktioniert. Ja, das ist so.
Okay. Ja, vor allem, du kannst halt alles über das Web machen.
Ja, eben.
Du brauchst keinen Client downloaden bzw. Installieren. Gerade im Firmenumfeld, ja, wenn du da erst die IT noch fragen musst, okay, ist auch da wieder eine Frage, welche Plugins bzw. wie sieht es mit dem Scripting aus? Aber heutzutage hast du ja da, gerade wenn im Firmenumfeld irgendwo auch Chrome benutzt wird, gar kein Thema. Ja. Von daher, mein Gott, du kriegst einen Link geschickt, ja, brauchst keine Software installieren und kannst direkt mit einem Videokonferenz anfangen.
Ja.
Also das ist natürlich schon, also viel einfacher kannst du es nicht machen. Ja, früher hattest du dein Skype, ja, musstest das irgendwo installieren, musstest hier noch mit deinem IT-Kollegen reden, ja, egal welche Softwarelösung, das, beziehungsweise, ja, hast ihn gefragt und dann sagt er hier Corporate, ja, wir dürfen nur diese Software einsetzen. Mhm. Und dann hast du wieder das, oh, Freunde, ey, was für ein Krampf. Klar, und heute, mein Gott, wer nicht irgendwo eine Weblösung hat, hat sowieso schon verloren.
Das ist so.
Außer du bist irgendwo wirklich in einem High-Security-Ding irgendwo unterwegs, ja, wo du dann auf bestimmte Lösungen angewiesen bist, weil es da um Verschlüsselung und sichere Datenübertragung geht. Aber ansonsten,
ja.
Mein Gott, hier ist ein Link, klick drauf. Ja, da, im Maximalfall wird noch eine Browser-Extension installiert und das war's. Ja.
So ist es, genau. Da hast du recht. Und wie gesagt, das ist auch das Geheimnis des Erfolges von.
Ja, der ganzen Dienste, die da unterwegs sind. Ja. Ja.
Und Zoom war halt relativ schnell da. Die haben halt sofort zur Corona-Krise eine Lösung angeboten, die einfach zu handeln war, auch für Leute, die halt wenig Ahnung hatten oder immer noch haben wahrscheinlich, die konnten das relativ simpel nutzen und relativ schnell zum Einsatz bringen, das Ganze.
Ja, da fragst du dich doch echt, ja, was hat Google da verschlafen?
Ja, ja.
Und die haben ja selbst hier, wie nennt sich das, nicht Google Talk, das war was anderes wieder. Die haben noch selbst Lösungen im Angebot. Ja.
Google Meet,
wahrscheinlich schon die achten,
glaube ich.
Oder Google Meet, genau. Ja. Ja. Das ist ja auch nicht die erste Lösung, die sie hatten. Ja. Das ist ja mittlerweile Google Meet. Ja. Von daher, ja, ist ja gut für alles, was halt den Wettbewerb betrifft. Ja.
Ja. Was hat uns Corona gebracht? Zoom-Meetings.
unter anderem. Ja, wobei, man muss ja, klar, das auch, das kann ja auch, wie gesagt, Überhand nehmen wieder. Aber gerade, ich habe es ja jetzt auch wieder zuletzt bei den ganzen oder bei den Bewerbungsprozessen gesehen, gerade für den ersten Kontakt finde ich diese Online-Lösung super. Ja, für das erste Kennenlernen oder sich auch mal sehen. Ja, du brauchst nirgends hinfahren. Du musst da nicht irgendwie stundenlang vielleicht noch pendeln, beziehungsweise gerade im Sommer oder so musst du dann gucken, ja, oder wie du dich auch terminlich wieder freikriegst, sondern du hakst dich da mal kurz in so ein Zoom-Meeting, beziehungsweise in so ein Online-Gespräch ein, für das erste Kennenlernen und viel besser geht's gar nicht. Also ein Recruiter oder eine Firma, die sowas gerade fürs Erste nicht macht, sorry. Du kriegst noch eine Einladung, sollst nach Frankfurt in die Innenstadt fahren, ja, am besten noch irgendwie zu Hauptstoßzeiten oder nach dem Feierabend, weil man sich da irgendwie auf den Boah, Freunde, die Zeiten sind vorbei.
Ja,
wie gesagt, anschließend die Folgetermine, okay, klar, gar kein Thema. Aber gerade das Erste, ja, aber hier der persönliche Kontakt, sorry.
Ich finde wiederum, ich finde es persönlich genau umgekehrt. Der Erstkontakt sollte persönlich stattfinden, weil man da doch auch viel mehr Eindrücke hat, die zusammenführen oder die zusammenkommen. Sei es die Körperhaltung, sei es die Geste, sei es der Gesamteindruck, den man hat. Und wenn der dann positiv ist und wenn man sich dann im wahrsten Sinne des Wortes mag, wenn man dann die Folgetermine per Webcam hat, finde ich das angenehmer. Weil du kannst nicht alle Sachen über die Webcam transportieren. Das ist meine Meinung.
Nee, das erste Gespräch ist im Moment, ist eigentlich eine Erweiterung der Bewerbung, die auf dem Schreibtisch liegt. Oder im Posteingang von Outlook. Das ist quasi ein animiertes Bewerbungsfoto. Mehr ist es nicht.
Aber zum Beispiel,
okay, es kann mehr werden oder es kann mehr sein, je nachdem, wie es eingesetzt wird. Aber oft ist es doch so, dass du dir da einen Ersteindruck verschaffen willst, da geht's nicht um jetzt wirklich tief einzusteigen, auch was die Antwort und bla bla, sondern das ist so ein erstes Kennenlernen und da wird aussortiert, laden wir den wirklich ein zum Gespräch, also zum ernsthaften Gespräch. Und dafür ist das top.
Okay, also ich zum Beispiel leite ja auch viel über gewisse Körperhaltungen ab. Wie ist der erzogen? Wartet derjenige, bis man ihn einen Platz anbietet oder setzt er sich einfach hin vor den Schreibtisch? Solche Dinge, auf sowas achte ich halt auch, was man ja so bei einem Webcam-Termin gar nicht alles wahrnehmen kann. Also wie gesagt, der Gesamteindruck oder wie ist der Händedruck? Ist das jetzt ein Lappen und hat der einen weichen Händedruck oder hat der einen anständigen Händedruck etc.? Das ist ja alles so Sachen, die für mich mit einfließen in so ein Gesamterscheinungsbild einer Person, finde ich jetzt. Also ich leite ja auch sehr viel über den Händedruck ab.
Gerade seit Corona ist das ja eine Frage, inwieweit willst du oder machst du überhaupt noch?
Das ist ja Gott sei Dank wieder zurückgekehrt. Also habe ich jetzt festgestellt.
Also ich brauche es jetzt nicht.
Ja, ich halte es für sehr wichtig.
Okay. Gerade im interkulturellen ein Händedruck, klar, westlich, okay. Aber das, wie gesagt, da lege ich jetzt keinen Wert drauf.
Okay.
Also das ist jetzt für mich jetzt, wie gesagt, das vermisse ich jetzt definitiv nicht. Also wenn da niemand direkt mit einem ausgestreckten Arm auf mich zukommt oder so, aber auch heute, ja, wenn der Gegenüber irgendwie ein bisschen verschnupft ist oder ich, dann, wie gesagt, lehne ich dankend ab, weil man muss sich da, man muss ja auch nichts weitergeben, ja, eventuell.
Ja, klar.
Klar, Hände waschen etc., Hygiene und blblblbl, aber man weiß ja, wie es ist. Aber wie gesagt, okay, klar. Früher hat man immer gesagt, der Händedruck sagt viel über die Person. Ach, mein Gott. Alles Hokus Pokus, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich leite da noch viel davon ab. Aber okay.
Vor allem musst du mal gucken, da wirst du doch auch drauf geschult, ja. Genauso mit Blickkontakt, Augenkontakt, welches Auge, ja. Das sind alles Sachen, da kannst du, oder da wird, oder ist so viel geschult worden, gerade in diesen Vorbereitungsseminaren, die es da ja gibt, gerade dann ab einer gewissen Position, die du auch inne hast. Da wird so viel geschult, deswegen halt darauf kannst du eigentlich so viel gar nicht geben, ja.
Ja, aber zum Beispiel, ich achte auch so viele Dinge, wenn ich jemandem gegenüberstehe. Hat er gepflegte Schuhe an? Sind die geputzt? Sind die sauber? Also so einfach, wie ist das Erscheinungsbild? Da leite ich ja sehr viel von ab.
Ich sag nur eins. Dress for the job.
Kleider machen Leute. Es ist so.
Nee, warum soll ich im Anzug erscheinen, wenn ich mich als LKW-Wacher bewerbe?
Das ist korrekt.
Deswegen, dress for the job.
Aber du kannst ja auch als LKW-Fahrer saubere und gepflegte Schuhe tragen.
Das
die
ja.
Angepasst aber zu deinem Job sind. Du kannst ja auch ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. Du kannst eine saubere Jeanshose anhaben.
Es gibt jetzt mittlerweile auch seidige Sicherheitsschuhe, da hast du recht, ja.
Auf jeden Fall, zum Beispiel. Ja. Nein, es geht ja nicht um stylisch oder nicht, es geht um sauber, um gepflegt.
Nee, okay. Aber gerade da hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Es gibt Sicherheitsschuhe, die erkennst du auf den ersten Blick nicht unbedingt als Sicherheitsschuhe.
Die sehen aus wie Sneaker oder wie Turnschuhe, ja.
Genau, das ist recht top.
Ja, richtig. Klar.
Das finde ich richtig geil. Macht's natürlich auch wieder schwer, ja, im Umfeld, ja, wenn du da, wie gesagt, mit deinen eigenen Schuhen halt aufläufst und dann erstmal erklären musst, hier, Freunde, ich habe meine eigenen Sicherheitsschuhe hier, ja, und ja, du hast so Turnschuhe an.
Ja. Aber ich glaube, das hat sich schon sehr weit rumgesprochen, dass es sowas gibt.
Ja, mittlerweile. Ja.
So ist das.
So, jetzt sind wir aber schon wieder so weit ab vom Schuss.
Ja, das können wir gut.
Das können wir sehr gut.
Wir können nicht viel, aber das können wir sehr gut.
Das können wir, genau. Wo haben wir denn jetzt? Ach so, ja, über das Patent hat man jetzt gerade gesprochen.
Ja,
ne?
Ja, genau. Was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Hm. Aber gut. Ja.
Aber apropos Patent.
Apropos Patent, lass uns mal... Da haben sich ja sehr
über ein viele, anderes Patent sprechen.
Da haben sich ja sehr viele drüber aufgeregt diese Woche und ich finde das gar nicht so aufregenswert, das Ganze. Ich sehe das nur so, Apple hat geschickt verhandelt, aber ich nehme immer das Fazit vorweg, bevor ich über das eigentliche Thema spreche. Denn es geht darum, dass angeblich Apple sehr wenig Lizenzgebühren zahlt und sehr wenig Lizenzgebühren abdrückt an ARM. ARM lebt ja von, oder unter anderem lebt ARM ja von Lizenzgebühren, nicht nur von Apple, sondern auch andere Hersteller.
Ist es mittlerweile nicht Softbank?
Softbank, ARM, ja, genau.
Übrigens, ich meine, die ARM stand ja, oder haben sich ja, ja, das klingt jetzt wieder so blöd, haben sich verkauft,
ja.
Aber die standen ja zum Kauf ARM und das war ja auch so ein Riesenthema damals gewesen. Wer kauft ARM? Wie sieht's mit dem Lizenzgeschäft aus? Wird Apple da irgendwie riesig bieten und sich dann versuchen, ARM unter den Nagel zu reißen?
Ja.
Sagt man unter den Nagel zu reißen?
Naja, genau.
Ja, was würde das dann für andere Lizenznehmer bedeuten? Das böse Apple, ja, dann Intel war irgendwo mal gerüchtweise im Gespräch. Dann hat sich ja auch direkt die Wettbewerbsbehörde eingeschaltet und hat gesagt, hier, so geht's nicht, ja, Freunde. Und dann hatte ARM ja dann angefangen, nach anderen, beziehungsweise nach Interessenten weiterzusuchen und ja, schwieriges Thema damals.
Ja.
Aber mein Gott, also, das wäre sowieso nie durchgegangen.
Nein.
Microsoft, Intel,
auch wenn Nvidia
Apple, wenn die besucht hätten,
Nvidia, ja, genau, war, ja auch,
Nvidia war damals auch im Gespräch.
Genau, hatten. Das wäre auch nicht durchgegangen, nein, davon ist nicht auszugehen. Ich glaube, Nvidia hätte noch eine größere Chance gehabt als Apple, aber dennoch wäre das nicht durchgegangen, da gehe ich von aus. Gut, aber jetzt wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. The Information berichtet darüber, man muss dazu sagen, The Information ist ein sehr seriöses Medium und die haben wirklich immer sehr gute Berichte und auch eine sehr seriöse Berichterstattung. Das muss man als kleinen Disclaimer einschieben. Also deswegen gehe ich davon aus, dass auch die Informationen stimmen. Und es geht darum, dass Apple nur 30 Cent pro ARM-Chip an Lizenzgebühren abdrückt, egal wie viel Kerne der Chip hat. Es gibt andere Lizenzmodelle, wo auch nach Kernen abgerechnet wird. Und das wäre natürlich interessant, weil Apple hat ja Chips draußen, die haben ja ordentlich Kerne verbaut. Und dann wäre das natürlich etwas angenehmer, wenn sie jetzt 30 Cent pro Kern abdrücken müssten. Nein, es geht generell um den Chip, generell um den SoC und da werden nur 30% abgedrückt. Und das ist extrem wenig. Bedeutet in Zahlen, es sollen angeblich nur 5% vom jährlichen Lizenzgeschäft sein. Und da gab es dann auch noch Berichte darüber, dass sich ARM oder besser gesagt Softbank immer mal wieder versucht hat, mit Apple zusammenzusetzen und neu zu verhandeln. Und Apple hat gesagt, nee, Leute, wir haben einen Vertrag, der über 15 Jahre geht und den habt ihr unterschrieben, den haben wir unterschrieben, den halten wir ein, den haltet ihr bitte ein und gut ist. Fairerweise muss man dazu sagen, dieser Vertrag wurde abgeschlossen, wo dieses ganze SoC-Geschäft, dieses ganze ARM-Geschäft noch ganz anders aussah. Aber letztendlich existiert der Vertrag und er wird von Apple eingehalten und er sollte natürlich auch nach meiner Meinung von Softbank eingehalten werden. Ich kann ja auch nicht irgendwelche Dinge nachverhandeln, wenn ich mitten in einem Vertrag stecke. Natürlich kann ich es versuchen, aber wenn es der Vertragspartner nicht…
Das kann man auf jeden Fall machen. Gerade guckt ihr doch mal aktuelles Umfeld an. Die mit den gestiegenen Energiekosten, mit den Benzinkosten, gerade die Speditionsgewerbe hat die letzten Jahre ja da, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Speditionen, ja, die hatten auf jeden Fall Probleme gehabt, mussten Anpassungen machen, da wurden auch Verträge neu verhandelt, auch wenn die Laufzeiten noch gelaufen sind. Klar konntest du da nicht 1:1 irgendwelche Preissteigerungen weitergeben, aber man hatte auf jeden Fall zusammen, man ist ja quasi auf beiden Seiten bemüht, da dass die Beziehung ja dann auch auf einer vernünftigen Basis zu halten. Und das ist ja auch, wie gesagt, gerade in dem Gewerbe ist es ja so, mein Gott, dir kann es ja auch nicht recht sein, wenn derjenige, der für dich fährt, pleite geht, ja, und dann hast du keinen, der für dich die Ware irgendwo auf die Straße bringt. Bei Qualcomm, Apple sieht es noch ein bisschen anders aus, ja. Klar kann man da mal über die gestiegenen Energiekosten sprechen, aber ansonsten, du hast ja gesagt, Vertrag ist Vertrag. ARM und Apple. Ich würde es anstelle von ARM auf jeden Fall auch ansprechen, weil die Bedingungen damals ja andere waren.
Ja, klar.
Das definitiv. Aber wenn die Verträge so gestrickt sind, dass da nichts geht,
also,
ja, bist du halt auf den Goodwill von Apple angewiesen.
Genau.
Und das sieht da natürlich dann schon schlechter aus. Ja.
Ich meine, wir sehen ja, dass Apple da relativ hart an der Kante unterwegs ist. Wir erinnern uns an die Berichterstattungen über die TSMC-Geschichte, wo sie die Ausfallchips nicht bezahlen oder die Ausfallquote halt nicht mitbezahlen. Da gab es ja auch Berichterstattungen drüber. Und das passt natürlich so in das Gesamtbild, was man in dem Bereich von Apple hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass Apple da nachgibt. Das glaube ich jetzt weniger. So ist das.
Ja, okay, aber mein Gott, es war natürlich für ARM schlecht abzusehen, wie steil Apple da halt geht, ja, beziehungsweise wie aggressiv sie an die Entwicklung angehen. Andererseits muss man Apple auch wieder sagen, schlau verhandelt damals. Die haben nicht da ihre Türen offen gehalten, beziehungsweise wussten, wo der Weg hingeht, beziehungsweise was sie vorhaben und haben daraufhin halt den Vertrag für sich versucht halt entsprechend zu stricken. Vollkommen okay, ja. Vor allem war er da bei der damaligen Unterzeichnung ja auch für beide Seiten okay. Ansonsten hätte AMD nicht unterschrieben.
So ist es.
Da war ja akzeptabel. Ja, so der hat es ja für sie auch entsprechend Umsatz bedeutet, beziehungsweise unterm Strich dann auch entsprechend Gewinn, ja, den sie da mitnehmen konnten. Dass das natürlich heute eine ganz andere Welt ist, ja. Und gerade in diesem Multicore-Bereich, ja, in dem wir unterwegs sind, halt du mittlerweile quasi in dem Bereich führend bist, was dein Chip-Design betrifft. Mein Gott, das konntest du damals nicht absehen. Ja, heute würdest du ja auch sagen, hätte man da doch vielleicht ein bisschen was anderes. Ja, und gerade wenn du mal guckst, was sie für die Lizenzen bezahlen für ihre Modem-Chips, ja, da kannst du ja als ARM wird's ja natürlich schon auch anders, weil du wirst da mit Centbeträgen abgespeist. Ja.
Ja.
Und siehst, wie es halt anders gehen kann. Aber ja, mein Gott, klar kannst du dich heute ärgern, aber
Ich meine, ein Punkt wäre gewesen, die Laufzeiten etwas geringer zu halten, dass man jetzt sagt, man macht nach 5 Jahren nochmal eine neue Verhandlung oder betrachtet das in 5 Jahren nochmal neu. Aber wenn man jetzt so eine lange Vertragslaufzeit unterzeichnet, schwierig. Ne?
Ja, okay, ich denke mal, generell sind lange Laufzeiten da durchaus üblich, weil gerade wenn du halt mit eigener Chip-Entwicklung und nicht nur auf ARM Designs zurückgreifen willst, brauchst du natürlich eine längere Vertragslaufzeit.
Es hängt ja von
weil ansonsten macht eine Entwicklung für 5 Jahre oder so keinen Sinn.
Ja, weil sie alles umstellen, ihre komplette Infrastruktur, Betriebssystem etc. Ja, klar, das ist natürlich ein
allein das Investment. Ja.
Von Apple hängt viel ab.
Da musst du auf jeden Fall sicher sein, dass, wie gesagt, der Vertrag eine entsprechende Laufzeit hat, damit du bis dahin zumindest mal das Geld, was du investierst, im Optimalfall halt auf jeden Fall mindestens mal wieder raus hast. Deswegen musst du da, was die Vertragslaufzeit betrifft, auf der sicheren Seite sein. Ja. Dass da viel passieren kann. Ja, es hätte auch sein können, dass Apple ja in ihrem oder keine vernünftigen Chips halt designen kann. Ja, dann hätte sich das auch erledigt. Okay, wie gesagt, mittlerweile wissen wir, was Apple Silicon kann, beziehungsweise wie es aussieht. Wie gesagt, für ARM ist es halt dumm gelaufen. Ja, es ist halt schade.
Ja.
Was eigentlich mit interessant ist zu sehen, du hast es ja eben auch schon mal kurz angesprochen, es gibt da noch andere Lizenzmöglichkeiten beziehungsweise Verträge, die auf anderen Bedingungen beruhen. Mhm. Du hattest unter anderem das halt mit den Prozessoren angesprochen. Was ich mich frage bei der ganzen Berichterstattung ist, inwieweit haben diese Lizenzverträge dazu beigetragen, dass die Entwicklung nicht so gut vorangegangen oder so schnell vorangegangen ist, wie jetzt Apple oder wie bei Apple. Klar, weil wenn du natürlich Lizenzen auf Cores bezahlst, dann willst du oder machst du wahrscheinlich jetzt nicht so viel in die technische Entwicklung, was Multicore-Prozessoren betrifft.
Ja, aber.
Weil du musst ja dann wieder mehr Lizenzgebühren bezahlen.
Ja, aber.
Deswegen wäre für mich die Frage, inwieweit hat dieses Lizenzmodell in Teilen dazu beigetragen, dass die Entwicklung bei ARM oder bei ARM-Lizenznehmern nicht jetzt so schnell vorangeschritten sind, wie man das vielleicht sich erhofft hätte.
Ja, das ist natürlich eine interessante Überlegung, gebe ich dir recht. Aber wenn ich jetzt einen Hochleistungschip habe, der ordentlich Kerne hat, der ordentlich Leistung abbilden kann, dann kann ich natürlich auch ganz andere Preise nehmen von meinen Kunden. Und dann ist ja die Lizenzgebühr ja auch locker drin. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas
einschränkt. Das ist die Frage. Ja. Das ist die Frage, weil wenn ich alleine auf Lizenzkosten komme für einen Chip von über einem oder vielleicht auch mehreren Dollars aufgrund der Entwicklung, die ich habe im Multicore-Bereich, weil es ist ja dann nicht nur eventuell die CPU, sondern du musst ja auch gucken, gerade wie viel GPU-Cores du drin hast. Das ist ja alles ARM-Design.
Das
der
ist
basiert
korrekt,
auf ARM-Design. Ja. Du kommst ja da auf eine Core-Anzahl, die ruckzuck aus dem Ruder laufen kann. Was heißt nicht aus dem Ruder, aber die halt exponentiell eventuell steigen kann, je nachdem, welche Systeme du in deinem Chip halt integrierst. Und wir haben halt bei Apple den Fall, dass wir GPU und CPU in dem Chip drin haben, mittlerweile mit einer Anzahl von Kernen, die nicht schlecht ist.
Ja, ja.
Und wie gesagt, da können solche Lizenzkosten, ich kenne die Verträge ja nicht, aber das ist, denke ich mal, ein Mehrfaches von diesen 30 Cent, die da definitiv zusammenkommen. Und das ist halt die Frage, inwieweit hat das eventuell die Entwicklung einfach, wie gesagt, ausgebremst?
Das kann sein, ja. Klar. Und ich glaube, das war auch für Apple ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie pauschal bezahlen und nicht pro Core bezahlen. Ja. Weil Apple ja von vornherein wusste, wo die Reise hingeht, core-technisch.
Beziehungsweise sie hatten eine Vorstellung und klar.
Und ich meine, die planen ja nicht nur von 12 bis Mittag, die haben ja schon die nächsten Generationen mehr oder weniger designtechnisch in der Schublade liegen, wie die auszusehen haben. Und da wussten sie natürlich ganz genau, wie viel Kerne demnächst in die Chips reinkommen.
Das ist vor allem, die wollten ja nicht, beziehungsweise die hatten damals, denke ich mal, schon die Vorstellung, okay, wir machen hier nicht nur, wie gesagt, hier 2 Cores, 4 Cores, sondern wir wollen im Long Game auf jeden Fall auch die Grafikkarte halt mit reinholen. Ja. Und dann, wie gesagt, hast du eben ruckzuck die Anzahl an Kernen, ja, über die wir aktuell oder die wir aktuell in den M3s einfach drin haben. Und ja, schlau gespielt, ja.
Ja, umsonst ist Apple nicht da, wo sie jetzt sind. Ich meine, die, das ist halt so.
Ja, das ist echt die Frage. Ich wüsste gerne mal, wer damals das Lizenzgeschäft verhandelt hat, ob da auch Tim Cook da groß mit im Boot war. Weil man sagt ihm ja gerade hier aus Operations-Haushalt hat er ja den Ruf,
ja,
da so ein geschickter Verhandler halt zu sein. Ja,
ja.
Da in dem Bezug hat Apple definitiv alles richtig gemacht. Inwieweit man sich da natürlich auch innerhalb von ARM dann Freunde macht. Ja, okay.
Und das Interessante
aber
ist ja,
aber wie gesagt, Apple, Trakion 2, ja.
Der interessante Funfact ist ja, Apple war ja Gründungsmitglied von ARM. Das wissen ja auch die wenigsten. Das kommt ja noch dazu.
Ja, okay, aber inwieweit das dann wieder Einfluss drauf haben sollte?
Nein, nein, das nicht.
Auf die
aber
Vertragsgestaltung
nein, das
ist eine andere
Sache. Aber sie waren halt, das ist ja schon lange her. Ich meine, das war zu Archon-Zeiten, Archon-Rechner-Zeiten. Das ist in den 80ern, in den frühen 80ern gewesen. Das war eine ganz andere Zeit. Aber das nur so als Fun-Fact, dass Apple da, wie gesagt, Gründungsmitglied war. Aber Apple ist ja in.
Aber hatte Archon damals nicht RISC-Prozessoren?
Ja, aber trotzdem gehört Archon mit zum Gründungsbereich von ARM. Wo wir gerade bei RISC sind, Apple streckt ja auch schon die Fühler aus in die nächsten Dekaden hinaus und Apple beschäftigt sich ja auch schon mit RISC-V-Geschichten. Also wer weiß, was dann nach ARM-Technologie kommt, vielleicht wird Apple irgendwann noch einmal die Basis wechseln oder die Plattform wechseln.
Ja. War das, wie lange ist das jetzt her mit den Berichten zu den RISC-Entwicklungen? Ist das jetzt ein Jahr? Nee, ich glaube noch nicht ganz, ne?
Ist noch nicht ganz ein Jahr, ne?
Weil das klang ja auch sehr interessant, gerade die neuen Entwicklungen im Bereich RISC, da hatte sich ja so ein bisschen was angedeutet, dass man da jetzt auch wieder, ähnlich wie AMD damals, wieder konkurrenzfähig wird. Und da auch so eher in die ARM-Richtung geht, was jetzt Energie beziehungsweise Stromverbrauch und Effizienz angeht. Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr interessantes Thema. Es ist leider ruhig geworden drum.
Ja.
Man hört da aktuell nicht so viel jetzt, aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Technik, die, mein Gott, das war ja damals zu Commodore und Atari-Zeiten noch, als sie im Hardware-Geschäft waren, war das ja damals ein Thema. Und dann ist es zumindest mal im Mainstream sehr eingeschlafen.
Ja, aber das hat sich ja mit dieser RISC-V-Technologie jetzt in den letzten Jahren wirklich nochmal verändert und da sieht man ja, ich sag mal, ganz neue Welten vor sich und ich glaube, das könnte der nächste große Schritt werden. Also habe ich so im Gefühl, was ich bisher über RISC-V gelesen habe, hat jetzt ja nicht mehr so ganz so viel mit der ursprünglichen RISC-Architektur zu tun. In der Basis schon, aber da wurde natürlich viel dran geschraubt. Und Apple hat ja auch mal diese Motorola 68000er Chips, das waren ja auch RISC-Prozessoren, die Apple ja mal ganz, ganz früher verbaut hatte. So ist das. Ja, gut. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ob Apple noch ein bisschen mehr Lizenzgebühren abdrücken möchte oder ob Apple in Neuverhandlungen einsteigt, das bezweifle ich allerdings, aber man weiß ja nie. Und für alle diejenigen, die nicht so viel Kohle übrig haben, aber dennoch vielleicht zumindest einen kleinen Retro-Mini-PC haben möchten, im Apple-Design oder angelehnt an einen alten Mac Classic-Rechner, die können sich mal bei Ioneo umschauen. Ja, ich glaube, es wird so ausgesprochen. Die haben zumindest einen kleinen Retro-Mini-PC rausgebracht, der sich AM01 nennt. Der Formfaktor entspricht einem NUC. NUC ist ja ein Formfaktor, den Intel rausgebracht hat oder den Intel geschaffen hat. Und Intel selbst baut ja keine NUC-Rechner mehr, die sind ja ausgestiegen aus der ganzen Geschichte, aber dennoch existiert dieser Formfaktor. Und wie gesagt, das ganze Ding sieht so aus wie der erste Macintosh aus dem Jahre 1984. Basierend tut dieses Mini-PC-System auf der Ryzen 7 7500U oder 5700U Technologie. Ach,
das sind die Mobile-Varianten.
Ja, das ist ein relativ leistungsschwaches System, in Anführungsstrichen. Aber immerhin ist der Preis auch ganz interessant, finde ich jetzt, weil das Barbon-System oder Barbon-System geht bei $200 los. Man muss bedenken, da muss man noch Speicher reinstecken und auch noch eine Festplatte reinstecken. Also man bekommt nur das Gehäuse und das letztendlich das Mainboard. Aber man hat natürlich dann die Freiheit, sich das selbst so auszubauen, auszustatten, wie man möchte. Ja, ist ein schickes System. Sieht halt aus wie so ein kleiner Macintosh im Nook-Formfaktor. Und ist, denke ich, für einige Leute ein interessantes, kleines Bastelprojekt. Was mich ein bisschen wundert, dass Intel aus dieser ganzen NUC-Geschichte ausgestiegen ist, weil ich fand und finde immer noch diese ganzen NUC-Systeme total interessant. Aber okay, wahrscheinlich sieht es Intel anders oder die Masse hat es anders gesehen, dass die Dinger jetzt nie so große Markttraktion bekommen haben, dass es sich für Intel gelohnt hat, weiterhin diese NUCs anzubieten. Keine Ahnung.
Ja, okay, aber Aya Neo ist ja eigentlich bekannt hier aus ihrem Handheld-Bereich.
Ja.
Die bauen ja seit Jahren schon Geräte und Vorläufer vom Steam, ähnlich wie gesagt wie das Steam Deck.
Ja.
Die haben, glaube ich, auch auf Basis von dem 7.5er da Geräte und auch, glaube ich, von dem Nachfolger von dem 7.5er müssen sie schon Geräte haben. Die natürlich preislich in einer anderen Liga spielen als das Steam Deck. Alleine schon deswegen, weil sie halt nicht subventioniert werden. Da musst du halt wirklich dann auch entsprechend für die Hardware bezahlen. Waren, glaube ich, auf Kickstarter mal eine Zeit lang aktiv mit ihren Geräten.
Ja.
Um da halt so die Produktion oder den Anlauf der Produktion halt entsprechend zu finanzieren. Selbst habe ich so ein Ding nie in der Hand gehabt. Ja, von daher kann ich da jetzt nichts sagen, aber da gibt's auf jeden Fall, oder die sind nicht neu im Hardware-Geschäft, ja.
Nee, das ist
definitiv
richtig.
Nicht, ja.
Aber neu in diesem NUC-Geschäft, da sind sie wohl neu und.
Ja, ist es auch NUC-Standard oder ist das einfach nur so ein Mini-PC?
Es entspricht dem NUC-Formfaktor. Das bedeutet, die Abmaße sind identisch von einem NUC-PC.
Ja, okay, die Abmaße, okay, aber nicht jetzt, was die Anschlüsse bzw. die Schnittstelle betrifft zu den
das
zu den Intel-Designs.
Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Mhm. Sie sprechen von einem NUC-Formfaktor.
Aber NUC-Formfaktor, ja. Mhm.
Das ist ja schon mal viel wert, weil der Formfaktor ist ja okay. Also der ist ja, finde ich immer noch sehr, sehr, ein sehr begehrenswerter Mini-Rechner. Also wenn ich jetzt in den Windows-Markt einsteigen müsste, denke ich, für viele meiner Anwendungen würde ein gut ausgestatteter NUC-Rechner ausreichen.
Ja, vor allem, wenn du mal so alleine guckst, das Thema Emulation, also gerade was jetzt alte Konsolen etc. betrifft, dürfte der von seiner Leistung her für sehr viel schon gut geeignet sein.
Ja, oder Standard-Office-Anwendungen, ist das ausreichend?
Ja, das sowieso.
Ja.
Das sowieso, aber gerade wie gesagt so im Emulationsbereich.
Ja, so ist das. Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz über kleine Gerüchte sprechen rund um das iPhone 16.
Okay.
Ja, mein Gott, das ist absehbar. Bald steht das, bald ist die Vorstellung. Ne? Bald wird es vorgestellt.
Wie war es so schön, nach dem iPhone ist vor dem iPhone.
Ja.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja,
99,9% werden wir nächstes Jahr auch ein iPhone sehen. Sollte jetzt nicht die Welt untergehen, sollte das passieren.
Ich wollte gerade, da muss die Welt untergehen, dass wir kein neues iPhone sehen werden. Ja, aber wir haben schon jahrelang kein neues iPhone mehr gesehen. Ich kann es nicht mehr hören.
Nein, aber da gab es eine Aussage von Mac Rumors aus gut informierten Kreisen, dass die nächstes Jahr alle iPhone-Modelle,
dass es nächstes Jahr ein Update geben wird.
Ja, das auch. Nein, das nicht, dass nächstes Jahr alle iPhone-Modelle einen Action-Button bekommen werden. Da habe ich auch nur so drüber nachgedacht. Ja, Leute, das ist eigentlich relativ absehbar, dass das passieren wird, weil bei der Dynamic Island haben wir das auch gesehen, dass diese Funktion halt runtergetropft ist in die Standardmodelle. Und warum sollte es bei dem Action-Button nicht der Fall sein? Allein schon deswegen, dass diese Funktion einer breiteren Entwicklergruppe zur Verfügung gestellt wird oder dass sie nicht einer Entwicklergruppe, sondern dass mehrere Kundenkreise auch davon profitieren können und dass man auch halt für diesen Action-Button entwickeln kann. Das ist ja bei der Dynamic Island nicht anders gewesen. Also von daher sehe ich das schon so, dass das runtertropfen wird. Und das ist ja bei Apple mehr oder weniger so üblich, dass dann Feature aus der Top-Serie runtertropfen in die Standard-Serie. Allerdings gab es auch noch einen kleinen Absatz in diesem Bericht, dass es wahrscheinlich noch einen Knopf geben wird. Der nennt sich Capture Button und soll sich rechts unten im Telefonbereich befinden. Und die Funktion ist noch unklar. Und dieser Button soll auch flächendeckend angeblich in allen Produktserien stattfinden, also in allen iPhone-Produktserien stattfinden oder ein Zuhause finden. Allerdings, wie gesagt, die Funktion ist noch unklar, nur die Bezeichnung mit Capture-Button, die ist halt schon durchgesickert. Was soll das sein? Capture-Button, Bildschirmfoto? Aber das kann man ja anderweitig machen, dafür braucht man ja keinen extra Button. Was bedeutet Capture in dem Fall? Keine Ahnung, ist mir auch noch nichts zu einfach.
Ja, vor allem, du kannst deinen Button ja eh schon als Auslöser konfigurieren. Nochmal einen zusätzlichen.
Ja, also dieser
Voice Button. Recordings, weiß ich.
Dieser Button muss natürlich schon irgendwelche Funktionen bieten, fernab der normalen Möglichkeiten, die man hat. Sonst etabliert ja Apple keinen neuen Button in den Geräten. Das kostet ja auch unnötig Geld, wenn da jetzt kein irgendwas Bahnbrechendes hinterstehen würde, in Anführungsstrichen. Naja. Keine Ahnung. Zu viel Knöpfe können auch für Verwirrung sorgen. Irgendwann haben wir wieder so viele Knöpfe wie bei einem Nokia 33.
Ja, ich habe gerade über, man will hier immer reduzieren und das und hier und überlegt hier nicht statisch. Wie hieß das mit den Touch-Dingern da?
Genau. Ach so, das ist ja auch noch ein Gerücht. Sie sollen dann nicht mehr mechanisch sein. Also zumindest der Action-Button soll nicht mehr mechanisch sein, sondern kapazitiv.
Genau.
Das war ja auch schon bei der aktuellen
Gesundheit.
Genau, bei der aktuellen Taste in der Gerüchteküche unterwegs gewesen, dass das Ding auch nicht mechanisch sein soll, ist dann aber halt nicht passiert, wie wir ja alle gesehen haben, weil sie es angeblich zeitlich nicht geschafft haben, das umzusetzen.
Ich hatte das letzte Android-Gerät mit solchen Buttons in der Hand und oh nee, will man ja eigentlich nicht haben. Ja. Das ist genauso wie hier die ganzen Touch-Buttons hier im Auto, ja, das willst du alles nicht haben.
Das soll dann aber letztendlich in die 16er Generation reinkommen. Ähnlich wie bei dem Trackpad, bei den MacBooks, die sind ja auch mehr oder weniger nur dann funktional, wenn auch das Gerät eingeschaltet ist und sie dann angesteuert werden können, die Buttons. Hm. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass zum Beispiel das iPhone dann auch nochmal wasserdichter wird, zumindest an der Stelle. Na gut, das dazu. Dann sind wir prinzipiell mit unserem Hauptthemenlauf durch, würde ich sagen. Können wir kurz in die Gadget-Ecke reingehen. Da habe ich heute zwei kleine Gadgets. Und darüber muss ich eigentlich auch gar nicht viele Worte verlieren. Das geht eigentlich recht zügig. Das erste ist ein kleines Produkt aus dem Hause Zatecky. Das ist ein 2-in-1 AirPods und Apple Watch Dock. Ja, Dock ist vielleicht ein bisschen hochgehängt. Es ist ein ganz kleiner Adapter, der, wie der Name schon sagt, eine 2-in-1 Funktion in sich trägt. Man muss dazu sagen, dieses Produkt gab es oder gibt es immer noch von Zatecky in einer normalen Version. Das heißt, dass man zwei separate Adapter hat. Der eine Adapter ist dann, um die Apple Watch aufzuladen und der andere ist dann dazu da, um die AirPods aufzuladen. Und man hat jetzt beides zusammengeführt und hat jetzt, wie gesagt, einen 2-in-1 Adapter rausgebracht, den man dann an einen USB-C-Port anschließen kann. Man kann das Ding auch wunderbar an das MacBook anschließen und dann hat man, wie gesagt, seitlich diesen kleinen Dongle, da kann man dann die AirPods drauflegen und wenn man das Ganze rumdreht und anders anschließt, kann man dann logischerweise auch die Apple Watch damit aufladen. Also man hat, wie gesagt, das Beste aus beiden Welten in einem Produkt zusammengefasst. Finde ich sehr schön, finde ich sehr interessant, gerade wenn man zwei Produkte im Einsatz hat, spart man, wie gesagt, einen Adapter. Das haben sie ganz clever gelöst. Es gibt, wie gesagt, diese Lösung auch separat, wenn man jetzt zum Beispiel keine Apple Watch hat oder keine AirPods laden will und oder wie gesagt nur eins von den beiden Produkten hat, dann muss man ja natürlich nicht so einen 2-in-1 Adapter kaufen. Aber wie gesagt, wer beides hat und beides nutzen will, spart Platz in seiner Gadget-Tasche und hat, wie gesagt, beides in ein Produkt vereint. Sehr praktisches Produkt, sehr hochwertig verarbeitet, wie wir das von Satechi gewohnt sind. Das nächste Produkt ist aus dem Hause Nomad. Das ist ein Rugged Case für AirTags. Ich musste mal wieder meine AirTag-Sammlung erweitern. Ich habe jetzt aus beruflichen Gründen noch einen zweiten Schlüsselbund und den möchte ich natürlich auch mit einem AirTag versehen oder ich habe ihn mittlerweile schon mit einem AirTag versehen. Und wir wissen ja alle, von Haus aus hat der AirTag ja keine Möglichkeit, den irgendwo dran zu hängen. Man muss da ja Zubehör zu kaufen, um das, wie gesagt, an einen Schlüsselbund hängen zu können oder sonst wo dran hängen zu können. Und die Apple-Produkte, die gefallen mir mehr oder weniger nicht. Punkt eins ist, die Apple-Produkte bieten nach meiner Meinung nicht vernünftigen Schutz. Und da habe ich mich mal bei der Firma Nomad umgesehen und habe festgestellt, Mensch, die haben ja auch was im Sortiment und man greift natürlich auf vertraute Marken zurück und das habe ich somit auch hier getan und habe mir diesen Rugged Case oder das Rugged Case kommen lassen und das hat mich bisher nicht enttäuscht, macht einen guten Eindruck, ein wertiges, stabiles Gehäuse, schlicht gehalten, gibt es in Schwarz und in Weiß, leicht aufzumachen. Aber dennoch, wenn es verschlossen ist, bietet er eine IP67-Zertifizierung, wasserdicht, staubgeschützt. Und er macht das, was er soll. Er hält, wie gesagt, den AirTag sicher und wasserdicht in sich. Und man kann das Ding an einen Schlüsselbund hängen oder sonst wo dranhängen. Es wird auch ein Schlüsselring mitgeliefert. Also eine rundum sorglos Lösung, die jetzt an meinen zweiten wichtigen Schlüsselbund baumelt. Und ja, wieso die Langzeitergebnisse sind, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Das Ding habe ich jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz. Wird sich dann zeigen, ob er das hält, was er verspricht. Aber ich bin da guter Dinge. Also der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Tja, das ging ja heute mal ganz schnell mit den Gadgets. Aber was soll man auch über diese zwei kleinen Mini-Produkte sagen?
Ja, es ist alles dazu gesagt.
Ne? hoffe ich. Gut, aber wir haben auch noch ein Gewinnspiel, was wir heute ausloben können und da hat die Firma Satechi mal wieder ganz tief in den großen Sack vom Weihnachtsmann gegriffen und hat uns eine High-End Docking Station über den Zaun geschmissen, über unseren digitalen Verlosungszaun und das ist eine Docking Station, die für alle interessant ist, die vielleicht mehr als nur einen Monitor anschließen wollen. Nämlich bietet diese Docking Station die Möglichkeit, drei Displays anzuschließen. Hat sie auch schon im Namen. Es ist eine Triple 4K Docking Station. Und sie beinhaltet natürlich auch noch andere Anschlüsse. Satechi spricht ja von 13-in-1. Und wie gesagt, 13 Anschlüsse. Wir haben hier auch 100 Watt Power Delivery, was nicht jede Docking Station bietet. Wir haben jetzt zweimal DisplayPort, dreimal HDMI und viermal USB-C, einmal USB-A, Gigabit Ethernet, Audio, Buchsen etc. Also das volle Programm. Es ist wirklich eine High-End Docking Station aus dem Hause Satechi. Habe ich auch selbst schon mal getestet. Ist ein wunderschönes Produkt und bietet eine großartige Portvielfalt. Also das ist so die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt. Ja, allein schon, dass man zweimal DisplayPort hat und dreimal HDMI, das ist schon im Docking Station Bereich nicht so weit verbreitet, wie gesagt. Und die Besonderheit ist, wir haben ja 100 Watt Power Delivery. Viele haben das nicht. Viele haben gerade mal so 96. Viele haben nur 67 oder so. Also mit diesen 100 Watt Power Delivery ist man hier schon sehr weit vorne. Ja, die verlosen wir. Das Ding hat immerhin einen Warenwert von roundabout 330 Euro. Ja. Die Gewinnspielteilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-kaffee.de. Tja, gut, ja, haben wir das auch.
Glück.
Ja, irgendwer wird gewinnen.
Genau.
Und wer nicht teilnimmt, kann auch nicht gewinnen. Ne? Ganz, ganz simpel.
Oh, der Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, ja. Es ist viel Wahres dran.
Das stimmt.
So ist das. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder, oder?
Genau, bis dann.
Also, mach's gut. Ciao.
Ciao.